Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Deutschland gibt es nun auch offiziell einen ersten Fall von Rinderwahnsinn bei einem einheimischen Tier. Der BSE-Verdacht für eine Kuh aus Schleswig-Holstein hat sich bestätigt. Das gab Ministerpräsidentin Simonis am Nachmittag in Kiel bekannt. Nach dem Schnelltest sei auch die Bundesforschungsanstalt in Tübingen bei einer Kontrollanalyse zu einem positiven Ergebnis gekommen. Als Konsequenz werden nun alle 160 Rinder des betroffenen Hofes getötet. Gestern hatte sich der Krisenstab von Bund und Ländern darauf verständigt, vom kommenden Mittwoch an die Verfütterung von Tiermehl generell zu verbieten.
Ein Tier aus diesem Bestand ist das erste mit BSE infizierte Rind in Deutschland. Der Verdacht vom Freitag hat sich nach der Kontrolluntersuchung heute bestätigt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass nach einer Ausweitung der Schnelltests weitere Fälle der Rinderseuche bekannt werden.
Das hat Konsequenzen sowohl für diesen Betrieb, auch für den Schlachthof, aber darüber hinaus für die Landwirtschaft insgesamt, für unser Land und ich glaube auch für die Landwirtschaft in der ganzen Bundesrepublik, weil ich nicht glaube, dass es nur ein einziges Rind ausgerechnet in Schleswig-Holstein ist.
Um die BSE-Gefahr einzudämmen, ist Tiermehl vom kommenden Mittwoch an in Deutschland verboten. Nun fürchten viele Landwirte, dass ihnen das Futter ausgeht. Sie fordern deshalb, dass wenigstens noch so viel Tiermehl eingesetzt werden darf, wie jeder im Moment noch auf dem eigenen Bauernhof lagert. Die Bundesregierung wird das wohl auch erlauben. Die Futtermittelhersteller müssen aber ab sofort auf Tiermehl verzichten.
Dieses Tiermehl, das in den Verarbeitungsbetrieben liegt, muss sofort gesondert beiseite geräumt werden und wird dann entsorgt. Das kann aber später geschehen. Es muss nur sichergestellt sein, dass keine Vermischung stattfindet.
Tiermehl darf nach dem bisher geltenden Recht schon längst nicht mehr an Rinder verfüttert werden. Darauf haben Hersteller und Landwirte noch einmal hingewiesen. Und dass es nun einen BSE-Fall in Deutschland gibt, soll nicht zu ihren Lasten gehen.
Da darf man jetzt die Sicherungssysteme nicht gegen die Bauern verwenden, weil wir verstärkt prüfen, weil wir von uns aus Labors aufgebaut haben und damit eben bis jetzt aber auch nur ein Tier in Deutschland gefunden haben, darf man nicht die gesamte Rindfleischproduktion in Deutschland schlecht reden.
Wie sich Tiere hierzulande die Krankheit geholt haben, ist völlig unklar. Aber der EU-Gesundheitskommissar hat es heute so ausgedrückt. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann BSE auch in Deutschland gefunden wird.
Mit der BSE-Krise befasst sich auch die Sendung Sabine Christiansen heute Abend um 21.45 Uhr. Die Transportgewerkschaft Transnet hat in Magdeburg ihren Bundeskongress eröffnet. Es ist der erste seit der Umbenennung der früheren Eisenbahnergewerkschaft. Im Mittelpunkt stehen die gestern gemeldeten Überlegungen einer Unternehmensberatung, den Personalbestand der Bahn weiter drastisch zu verringern. Dazu nahmen auf dem Gewerkschaftstag auch der neue Verkehrsminister Bodewig und Bahnchef Medorn Stellung.
Überraschungen hinter seinem Rücken ist der Bahnchef gewöhnt. Dass Teile der Dekoration auf dem Transnet-Gewerkschaftstag herunterfallen, sorgt für Gelächter. Aber die Pressemeldung, die Bahn müsse die Zahl der Beschäftigten auf 120.000 zurückschrauben, ärgert den Bahnchef schon. Entsprechende Überlegungen von Unternehmensberatern bestätigte er nicht. Die Veröffentlichung kurz vorm Gewerkschaftstag in Magdeburg ruft den Transnet-Vorsitzenden auf den Plan.
Das würde die Halbierung des Personals gegenüber dem heutigen Stand bedeuten. Damit verbunden mit Sicherheit auch die Halbierung des Bahnangebotes und des Schienennetzes in Deutschland. Und unsere Forderung wird ganz klar sein, sanieren statt halbieren.
Hansen fordert von der Bahn, endlich ein schlüssiges Konzept für die Zukunft vorzulegen, statt immer nur zuerst von Arbeitsplatzabbau zu reden. Doch der neue Bundesverkehrsminister Bodewig unterstützt den eingeschlagenen Kurs der Bahnspitze.
Zur Bahnreform gibt es keine Alternative. Sie muss vollendet und nicht neu erfunden werden. Sie muss aber mit den richtigen Akzenten versehen werden. Und die lautet, eine Bahn kann nur dann funktionieren, wenn sie das, was sie leisten muss, auch erfüllen kann.
Skepsis bei den Eisenbahnern, die sich gegen eine Schrumpfbahn wehren wollen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Transnet hat bereits angekündigt, eine Kampagne gegen die Zerschlagung der Bahn zu starten. Die Aktion wird auf dem Gewerkschaftstag in Magdeburg vorbereitet. Die Eisenbahner suchen Verbündete bei Bahnkunden und Umweltgruppen.
Im Nahostkonflikt gibt es neue Bemühungen, die Gewalt zu beenden. Palästinenser Präsident Arafat und der israelische Kabinettsminister Libkin Shahak kamen zu einem Treffen zusammen. Ein Sprecher Arafats bezeichnete das Gespräch gestern Abend als sehr wichtig. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Erstmals seit 6 Monaten haben israelische Kampfflugzeuge wieder Ziele in Südlibanon bombardiert. Zuvor hatten schiitische Hisbollah-Milizen im Grenzgebiet einen Anschlag auf eine israelische Militärpatrouille verübt. Dabei wurde ein Soldat getötet. Heute Abend läuft im US-Bundesstaat Florida die Frist für die Stimmenauszählung per Hand ab. In 3 Stunden sollen die Wahlkreise ihre Ergebnisse dem Innenministerium melden. Ob diese Resultate dann in das Endergebnis einfließen, steht aber noch nicht fest. Darüber entscheidet das oberste Gericht der USA erst am kommenden Freitag.
And the last ballot.
Fast 3 Wochen nach der Wahl der letzte strittige Stimmzettel im Landkreis Broward. Es war, da sind sich die erschöpften Prüfer einig, eine Stimme für Al Gore. Dieser Landkreis allein hat den Vorsprung von George Bush von 930 auf 408 schrumpfen lassen. Kaum mehr als ein halbes Promille der in Florida abgegebenen Stimmen, aber eben immer noch ein Vorsprung. Das kann sich nur hier noch ändern, im Landkreis West Palm Beach. Da bleiben immer noch Tausende von Stimmzetteln zu prüfen. Sie haben die ganze Nacht durchgezählt und dann erkannt, sie werden es nicht schaffen. Der Vorsitzende der Wahlprüfungskommission richtete vorhin einen Hilfsappell an die Innenministerin von Florida. Wir bitten darum, unsere Frist bis morgen früh zu verlängern. Wir werden noch einmal die Nacht durchzählen, wenn nötig, um das korrekte Ergebnis zu bekommen. Die Demonstranten vor dem Gebäude machen deutlich, wie hart die Fronten geworden sind. Keine Seite ist bereit, eine Niederlage zu akzeptieren, wenn sie diese Runde im Kampf um die Zahlen von Florida verlieren sollte.
Was auch immer Sie zählen in den Stunden, die Florida noch bleiben, der Fall Bush gegen Gore wird hier landen, nächsten Freitag, vor dem obersten Bundesgericht der USA. Die beiden Kandidaten haben die letzten Tage genutzt, ihre Stellungen noch tiefer einzugraben. Eine einvernehmliche Lösung wird es nicht geben. Nun wird geklagt.
In Rumänien wurden heute Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten. Die besten Chancen werden den oppositionellen Sozialdemokraten um Ex-Präsident Iliescu eingeräumt. Auch die nationalistischen Kräfte durften nach Umfrageergebnissen deutliche Zugewinne erzielen. Bis zum Nachmittag zeichnete sich eine geringe Beteiligung ab. 3 Stunden vor Schließung der Wahllokale hatten nur 44% der knapp 18 Millionen Berechtigten ihre Stimme abgegeben.
Spannend ist eigentlich nur, wer Zweiter wird, hinter Altkommunist Iliescu und damit in die Stichwahl am 10. Dezember vorstößt. Iliescu war schon einmal 7 Jahre Präsident Rumäniens. Er kann nach letzten Umfragen mit rund 47% der Stimmen für seine Postkommunisten rechnen. Unter seiner Regierung ging es den Rumänen zwar immer schlechter, aber doch nicht so schlecht wie in den vergangenen 4 Jahren, als die demokratische Opposition am Ruder war. Der amtierende Präsident Constantinescu hat sein Scheitern offen eingestanden und tritt nicht mehr an. Erfolge verstehen die Wähler erst später, Misserfolge verstehen sie sofort. Aussichtsreichster Kandidat aus dem bürgerlichen Lager, Stoloschan von den Nationalliberalen. Seine Partei muss mit herben Verlusten rechnen. Sein ärgster Konkurrent, Tudor, von der extremistischen großrumänischen Partei. Er hatte in den vergangenen Wochen deutlich aufgeholt. Der Hofpoet des kommunistischen Diktators Ceausescu pflegt angeblich enge Verbindungen zur ehemaligen Geheimpolizei Securitate und profilierte sich im Wahlkampf mit antisemitischen und fremdenfeindlichen Äußerungen. Die meisten Rumänen, auch Transportfahrer Adrian und seine Frau, sind enttäuscht vom bürgerlichen Lager. Ihre hohen Erwartungen an Reformen und Aufschwung haben sich nicht erfüllt. Korruption und Misswirtschaft blühen auch unter den Demokraten. Fast die Hälfte der Rumänen leben nach wie vor unter der Armutsgrenze. Die Inflationsrate liegt bei stolzen 40%. Die Mehrzahl der Bevölkerung, so auch Adrian, will keine Partei wählen, sondern einfach nur gegen die Regierung stimmen.
Nach ersten Hochrechnungen, die soeben bekannt werden, scheint sich zu bestätigen, dass Iliescu vorne liegt. An zweiter Stelle liegen die Nationalisten. Die Äußerungen des Grünen-Fraktionschefs Schlauch zur Tarifpolitik werden morgen ein Nachspiel im Vorstand haben. Parteichef Kuhn kündigte an, das Gremium werde sich von Schlauchs Forderung distanzieren, angeschlagenen Unternehmen eine Unterschreitung der Tariflöhne zu gestatten. Gehaltsfragen müssten Sache der Tarifparteien bleiben, sagte Kuhn der Berliner Morgenpost. Spekulationen über eine Ablösung Schlauchs wies er aber zurück. Anders als ihr Vorgänger Gauck sieht die neue Stasi-Aktenbeauftragte Birtler enge Grenzen für eine Veröffentlichung der Abhörprotokolle über Ex-Kanzler Kohl. Relevant könnten nur Sachverhalte sein, die unmittelbar mit der Amtsausübung zusammenhingen. Ansonsten aber habe Kohl wie alle anderen Bürger das Recht auf Schutz seiner Privatsphäre, so Birtler zum Berliner Sender 100,6. Umstritten ist unter anderem, ob die Abhörprotokolle an den Untersuchungsausschuss zur CDU-Parteispendenaffäre weitergegeben werden dürfen.
Bundesaußenminister Fischer und sein russischer Kollege Iwanow haben auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers Sachsenhausen ein Mahnmal für russische Kriegsgefangene eingeweiht. Mehr als 12.000 Russen waren hier in Kriegsgefangenschaft umgekommen. In ihren Ansprachen riefen die beiden Politiker zum Kampf gegen Neonazismus auf. Nationalismus und Fremdenhass belasteten das friedliche Zusammenleben der Völker, sagte Iwanow. Mit Sachsenhausen sei eines der tragischsten Kapitel der europäischen Geschichte verbunden.
Im Zuge der Ermittlungen zum Tod des 6-jährigen Josef aus Siebnitz hat die sächsische Staatsanwaltschaft auch beim dritten Verdächtigen keine Verbindung zur rechtsextremen Szene gefunden. Dagegen meldet die Nachrichtenagentur AP, gegen den Mann sei schon ein Verfahren wegen des Tragens verfassungswidriger Zeichen geführt worden. Die Zeitung Bild am Sonntag veröffentlichte eidesstattliche Zeugenaussagen, in denen der Fall als ausländerfeindlich motiviertes Tötungsdelikt geschildert wird.
In einer Siebnitzer Kirche hatten sich am Nachmittag unter starkem Polizeischutz etwa 400 Menschen versammelt, um mit einem Gottesdienst des kleinen Josef zu gedenken. Auch Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf war unter den Teilnehmern. Landesbischof Kress sagte, man wolle mit dem ökumenischen Gottesdienst um Beistand für die schmerzlich betroffene Familie bitten. Die Mutter des Jungen soll morgen von Bundeskanzler Schröder empfangen werden.
Das Scheitern der Klimakonferenz in Den Haag ist bei Umweltschützern und Politikern auf heftige Kritik gestoßen. Die Organisation Friends of the Earth sprach von einem Fiasko. SPD-Fraktionsvize Müller erklärte, die USA, Kanada, Japan und die OPEC-Staaten seien die Hauptakteure in einem Trauerspiel globaler Verantwortungslosigkeit. Auch Wirtschaftsvertreter äußerten sich enttäuscht. Ein Sprecher der Internationalen Handelskammer sagte, die Industrie vermisse klare Vorgaben, wie sie sich an der Lösung des Klimaproblems beteiligen könne. Die Klimakonferenz war gestern ohne konkrete Maßnahmen zur Verminderung der Treibhausgase zu Ende gegangen. Fußball. Bayer Leverkusen bleibt Spitzenreiter in der Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Vogts gewann am Abend gegen Kaiserslautern mit 4:2.
In der 21. Spielminute machte sich Leverkusens Trainer Berti Vogts auf zur Trainerbank. Fast zeitgleich wurden die Leverkusener in Rot-Schwarz auch spielbestimmend. Ulf Kirsten und Oliver Neuville mit dem 1:0 nach 30 Minuten seinem 5. Saisontor verdient, denn sie hatten schon 3 sehr gute Möglichkeiten. Die Lauterer versuchten mitzuhalten, Zwingendes kam dabei nicht heraus, nur mit Bayer-Unterstützung. 1:1 der Ausgleich, 5 Minuten später Marian Christoph, der Abstauber. Die Leverkusen aber keinesfalls geschockt, nur eine Minute danach Zivkovics langer Pass auf Neuville, der kunstvoll und Ulf Kirsten zur erneuten Führung 2:1, das auch der Halbzeitstand. Nach der Pause kam Kaiserslautern drückend und über den Neuzugang José Dominguez, der nach wunderschönem Alleingang zum 2:2 Ausgleich. Kurz darauf Handspiel von Lauterns Ramsi, Michael Ballack per Elfmeter, wiederum zur Führung 3:2. Und 3 Minuten vor Schluss legte Oliver Neuville dann noch nach 4:2. Der Sieg Leverkusens. Hochverdient, geht in Ordnung.
Die Spielvereinigung Unterhaching in Rot ging gegen 1860 München in der 19. Minute in Führung. Erst wurde dem Freistoßschützen Danny Schwarz das Tor zugeschrieben, bis die Zeitlupe belegte, dass David Strilic den Ball als letzter berührte. Die Gäste aus Unterhaching mit den besseren Chancen wieder Strilic. Man merkt, UEFA-Cup-Teilnehmer 60 München, die sieglose Serie von mittlerweile 7 Spielen an. Konfus, aber hier zumindest glücklich in der Abwehr. Auch in der zweiten Halbzeit die Löwen nur nach Standardsituationen gefährlich. Ganz im Gegensatz zu Unterhaching, die hinten Beton anrührten, vorne aber den Raum gut nutzten. Erst der eingewechselte Rackli und dann der ebenfalls eingewechselte Markus Oberleitner in der Schlussphase mit dem 0:2. Die Entscheidung. Hervorragend dabei die Vorbereitung von Kapitän Zimmermann. Unterhaching gewinnt so das erste seiner Münchner Derbys überhaupt und überholt 60 München in der Tabelle.
Im dritten Sonntagsspiel gewann Werder Bremen zu Hause gegen den VfB Stuttgart 1:0. Das Tor schoss der Brasilianer Ailton in der 77. Minute. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 27. November.
Es bleibt nicht nur mild, es wird sogar noch etwas milder. Von Spanien strömen in den kommenden Tagen milde Luftmassen nach Mitteleuropa. Dass es weiter wechselhaft in Deutschland bleibt, dafür sorgt zum einen das Tief, das Kurs auf das Nordmeer nimmt. Und zum anderen ein neues Tief, das Richtung Großbritannien zieht. Doch zunächst lockert in der Nacht die Wolkendecke etwas auf. In Süddeutschland bildet sich Nebel. Der Montag beginnt neblig und weitgehend trocken, bevor gegen Nachmittag im Westen neue Wolken aufziehen. Regen fällt erst am Abend zwischen Saarland und Emsland. Dabei weht der Wind schwach bis mäßig aus Süd bis West. Nur im Nordwesten frischt er mitunter auf. In der Nacht kühlt die Luft auf 6 Grad im Münsterland und 2 Grad an der Donau ab. Am Rande der Alpen Frost. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 4 Grad im Allgäu und 10 Grad an Rhein und Ruhr. 15 Grad im November werden am Mittwoch im Südwesten erreicht. In den Höhenlagen Süddeutschlands scheint die Sonne, über den Niederungen liegen Nebel und Wolken. Am Donnerstag ziehen Wolken über den Norden, sonst Nebel, Hochnebel und Sonne bei 8 bis 14 Grad.